Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung. Was glaubst du, wie viele Folgen werden wir hier noch aufnehmen?
Hier in diesem Podcast oder hier in diesem Haus oder hier?
In dieser Situation an diesem Tisch.
Meinst du, bis unser neues Podcast-Studio fertig ist?
Studio?
Naja.
Also schon. Schon fast.
3 Folgen.
In 3 Wochen willst du das alles fertig haben?
Nicht?
Das kommt ganz auf die Lieferzeit an.
Ja, das stimmt. Das kommt darauf an, wofür wir uns jetzt endlich entscheiden.
Mhm.
Okay, Leute, also ihr seid jetzt direkt in der Entscheidungsfindung mit eingebunden und ihr müsst eure Antwort in die Kommentare unter wo auch immer, auf welcher Plattform ihr das hier hört, schreiben, ja?
Ja, aber zum Beispiel bei Apple Music haben wir, glaube ich, noch nie in die Kommentare
gekommen. Doch, ich sehe das über den Hauptverteiler.
Ah, okay.
Ich
gucke immer nur bei Spotify.
Ach so. Nee, also wir haben sonst jetzt das Büro relativ minimalistisch eingerichtet. Also haben wir es schon erzählt? Ja, ne? Wir haben ja jetzt ein Büro, haben wir schon erzählt.
Wir haben jetzt die Zusage und den Schlüssel und die Wohnungsübergabe
ja, eingerichtet. Und auch Kosten jetzt nicht günstig, aber aware, sagen wir so. Also wir haben bei den regulären Durchschnittsmöbelläden eingekauft und nicht bei jetzt noch irgendwelchen High-End-Sachen.
Ja, aber wir haben jetzt nicht irgendwelche Sachen gebraucht gekauft bisher.
Wollten wir eigentlich, aber das hätte so lange gedauert, einzelne Sachen zusammenzusammeln, gebraucht. Weil man kriegt ja obviously nicht genau das, was man dann haben will. Aber wir mussten das jetzt fertig machen, weil wir das sonst finanziell eine Katastrophe ist, wenn ich jetzt erstmal 3 Monate brauche, bis das Ding eingerichtet ist, bis ich anfangen kann, da zu arbeiten. Das ist etwas anderes als bei einer Wohnung, wo man sich das leisten kann, erstmal auf einem hässlichen Stuhl zu sitzen oder sowas.
Und falls jemand Tipps hat, wie man Sachen bei eBay kaufen kann und sie dann richtig...
Ich weiß, wie das geht.
Boniert, achso.
Ja, das, okay, könnt ihr vergessen, was Lukas gefragt hat. Also,
da bist du wieder einen Schritt voraus.
Wie auch immer.
Du hast mich nicht geupdatet über dein neues Wissen.
Auf jeden Fall haben wir jetzt so, das meiste haben wir, aber es fehlt noch ein Sofa.
Es fehlt noch richtig viel.
Ja, aber es fehlt noch ein Sofa, vor allem.
Ich habe einen Stuhl und brauche noch einen zweiten Stuhl, sonst kann ich keine Patienten empfangen.
Nein, du willst ja ein Sofa für deine Patienten. Ja. So, weil wir haben gedacht, das Sofa könnte man dann halt auch nutzen, um den Podcast darauf aufzunehmen und vielleicht, wenn wir das technisch hinkriegen, einen Videopodcast daraus zu machen. Oder zumindest
Videoausschnitte.
Manchmal Videoausschnitte, das wäre schon mal der erste Schritt. Und jetzt ist die Frage... Dieses Sofa, ich habe eins gefunden bei Westwing, das ich richtig schön finde. Aber es kostet über 1000 Euro. Und das ist insanely viel für Gewerbe und für, einfach grundsätzlich ist das insanely viel Geld. Würdet ihr das teure Sofa kaufen, weil das ja quasi im Podcast dann ein Main-Character wird? Also es ist ja dann quasi unsere CI, also für alle, die zum Glück noch nie im Corporate-Job gehabt haben, unsere Corporate Identity, unsere Markenwiedererkennung ist das dann. Weil ihr seht ja dann immer den gleichen Ausschnitt. Und auch wenn Lukas vielleicht mal ein Wissensreel aufnimmt oder sowas, oder wieder seine Tour de France-Videos oder so,
boah, seht ihr ja immer... Don't get me started, das war so viel Arbeit letztes Jahr.
Ja, dann seht ihr ja immer das gleiche Sofa. Plus die Patienten würden da auch drauf sitzen, das wäre auch einfach ein richtig gemütliches Sofa. Für die Leute. Würdet ihr das teure Sofa kaufen? Oder sagt ihr, nee, das ist unnötig und over the top und lieber irgendwas Günstiges und so. Das ist jetzt die Frage. Ist das eine Business-Entscheidung, die gut ist? Oder ist das eine Delulu-Entscheidung? Da müsst ihr jetzt mal abstimmen. Würdet ihr das teure Sofa, würdet ihr als Patient gerne euren Hintern auf das teure Sofa setzen?
Und würdet ihr gerne ein Videoausschnitt von einem teuren Sofa sehen? Von eurem Lieblingspodcast.
Lieblingspodcast. Apropos Lieblingspodcast.
Ja, da muss ich auch nochmal drauf hinweisen.
Also,
ich habe gestern die neue Folge Gemischtes Hack gehört.
Ja.
Und da wollte ich jetzt mal fragen, ob Herr Lobrecht und Herr Schmidt, ob ihr jetzt hier unseren Content klaut. Also die haben jetzt obviously nicht über Narzissmus gesprochen. Wobei die beiden wahrscheinlich schon auch davon betroffen sind, würde ich sagen. Aber das haben wir ja in der letzten Folge besprochen, wo das herkommt. Das ist kein Front, no front an die beiden. Aber ihr habt, ja, die Parallelen sind zu groß, finde ich. Erstmal ist mir nichts aufgefallen, aber dann später schon. Also erstmal haben sie über den Wal in Timmendorf da gesprochen, der jetzt vor der Insel Pol liegt.
Und stirbt.
Ja, und stirbt, so wie wir das ja auch schon vorher gesagt haben.
Die, weil wir so große Walexperten sind. Weil wir
extreme Walexperten sind. Die Bild hat ihn Timmy getauft, glaube ich. Das ist also auf jeden Fall, da habe ich es da zuerst gelesen. Und für heute ist eine Menschenkette für den Wal geplant, ja.
Solche Leute, you need to touch some grass, wirklich. Ja. Also es tut mir leid, dass der Wal stirbt, dem geht es bestimmt nicht gut, der arme Wal.
Der leidet.
Aber
ja.
Vorgestern sind 18 Leute oder so für der Türkei ertrunken. Who the fuck macht eine Menschenkette für die?
Ja, keiner.
Es ist insane. Es ist ein fucking Wal. Ja. Und dabei fresst ihr euch einen Schnitzel rein.
Ja, da hatte Tommy auch einen witzigen Take zu. Der meinte dann so, ja, die Leute, die da auf der Seebrücke standen und Fischbrötchen sich reingemumpft haben, oh, den Wal muss man ja helfen, das kann ja nicht wahr sein. Ja, der Spezifizismus ist da strong. Aber dann, das habe ich gesagt, okay, können die auch mal über den Wal sprechen, ist ja jetzt auch in aller Munde. Aber dann hat Felix Lobrecht abgekupfert und über Ops Identity gesprochen und über die Hummeln, die man retten kann. Und hat genau das gleiche erzählt, was Vanessa erzählt hat. Und
Felix Lobrecht,
das kann kein Zufall sein.
Also ihr könnt euch ruhig outen als größte Beziehungsstatus kompliziert Fans. Sagt das ruhig. Sagt doch einfach mal bei Gemischtes Pack. Sagt mal Leute, wenn ihr
Shoutout.
Langeweile habt, dann hört mal den Podcast an.
Die sind immer eine Woche vor uns mit den wichtigen News da.
Und auch sonst haben die einfach auch mal ein paar Insights. Einfach ist ein guter Podcast. Die geben sich immer viel Mühe, die machen voll große Themen, obwohl ihnen jede Woche auf das Neue nichts einfällt, worüber sie reden können, weil sie jedes Mal über viel zu große Sachen reden und deswegen schon quasi alles abgegrast haben. Aber so.
Ja, und das Ganze ohne Spotify-Vertrag und ohne Werbung.
Das Ganze ohne auch nur einen einzigen Euro. Wir haben genau 0,00 Euro bisher damit verdient.
Nee, wir haben minus Euro damit verdient. Ja. Es ist Arbeitszeit plus Equipmentzeit.
Ja.
Geld.
Ja, da müssen wir nochmal hinter irgendwie durchsteigen.
Aber es ist jetzt gerade nicht der Zeitpunkt, sich darum zu kümmern.
Nee. Wir machen das auch gern von Herzen. Ich kriege auch wirklich so nette Nachrichten zum Podcast. Also ich kriege grundsätzlich oft nette Nachrichten zu meinem Content, die voll wertschätzend und voll auch mit Inhalt sind sozusagen. Also jetzt nicht nur, hey, ich mag das voll gern, sondern auch erklären, warum die das gerne mögen. Aber zum Podcast noch krasser. Also nicht oft. Ich glaube, die Leute sind ein bisschen schüchtern, weil der Weg so weit ist sozusagen. Also aus dem Podcast hören müssen sie dann ja quasi erstmal auf mein Insta-Profil und mir dann da schreiben oder auf unser gemeinsames Insta-Profil. Und ich glaube, das ist für viele ein bisschen zu weit, kann ich auch verstehen. Oder sie trauen sich nicht oder sowas.
Oder sie haben nichts zu sagen, ist auch in Ordnung.
Aber wenn mir Leute dann, also da kriege ich richtig heftiges Feedback von Leuten, die sagen, dass sie zum Beispiel, dass sie ihren Partner gezeigt haben und dass es die Beziehung voll verändert hat oder dass sie selber sich daraus so, dass sie total viel Selbstwert oder was auch immer geschöpft haben oder dass sie zur ADHS-Diagnostik gegangen sind deswegen, also so voll lebensverändernde Sachen.
Ja, das ist ein bisschen wie meine Arbeit in der Klinik. Man kriegt nicht so häufig das Feedback so, wow, das hat mir voll weitergeholfen. Also das kommt auch vor, aber nicht so regelmäßig, wie man das denkt, so wow, keine Ahnung, das hat mein Leben verändert, so, das will ich mir auch gar nicht anmaßen. Aber wenn man dann zum Beispiel Patienten wieder sieht, und das habe ich ja jetzt den Fall, dass bei uns im Entzug ja dann oft Leute nochmal wiederkommen, weil sie rückfällig geworden sind, und die dann, wenn die dann sagen, boah, das, was du beim letzten Mal mir gesagt hast, das hat mir voll geholfen, oder nicht das, was du gesagt hast, sondern das, wie ihr als Team mir entgegengetreten seid, hat mir total die Angst genommen, dass ich jetzt nochmal hierher gekommen bin, weil das ist schon ein Erfolg und das ist bei dem Feedback genauso. Also ja. Man redet hier so ein bisschen vor sich hin, hat kein direktes Feedback, aber manchmal kommt dann sowas.
Voll schön, oder?
Ja.
Deswegen, ich mache das auch gern ohne Geld.
Das ist, dann haben wir auch letzte Woche besprochen, intermittierende Verstärkung. Das ist schwerer zu löschen. Wie beim Spiel, bei Spilo. Wenn man jedes Mal gewinnen würde, dann wäre Spilo ja nicht so spannend.
Achso, du meinst, weil ich nicht weiß, wie das Feedback wird.
Nee, wenn wir jetzt nicht jedes Mal Feedback bekommen, sondern immer so unregelmäßig und das nicht connecten können, deswegen macht das süchtig. Deswegen ist auch Therapeut sein und süchtig machend.
Oh nein. Leute, ihr seid unsere Substanz.
Oder Verhalten.
Ach so.
Ja, beides. Ja, Verhaltenssüchte.
Das klingt aufregender. Okay, ich wollte nämlich noch was erzählen aus dieser Woche. Ich war im Theater. Das habe ich schon auf Insta erzählt. Ich habe Die Wut, die bleibt geguckt. Das ist nach einem Roman von Boah, scheiße, ich weiß, wie die heißt. Mareike Fallwickel, Fallwinkel. Sorry, tut mir leid. Den habe ich auch, das habe ich gehört als Hörbuch schon vor, als es rausgekommen ist direkt. Und ich konnte mich nicht mehr so ganz erinnern.
Du hast den Namen richtig gesagt, Mareike Fallwickel.
Ja. Und das wurde am Thalia Theater in Hamburg inszeniert und die Inszenierungen am Thalia sind immer relativ wild, sagen wir so. Also das ist abstrakt. So, ja, manchmal weiß man überhaupt nicht, was man sich da angeguckt hat. Manchmal ist es schon auch verständlich, man gewöhnt sich auch ein bisschen an den Thalia-Stil. Wir sind voll oft da.
Boah, das eine Mal, das war wirklich, da habe ich gedacht, wenn du hier nicht psychisch stabil bist, dann ist das echt keine gute Idee, sich das
anzugucken. Ja, manchmal ist es auch fast, wie so stelle ich mir eine Psychose vor, also manchmal ist es also ganz bunt und übelst laut und so ganz viel blinkende Lichter und plötzlich ist jemand nackt und kriegt die Füße von jemand anderem nackten gewaschen und also so manchmal ist es ganz wild, aber vorgestern war es gar nicht wild. Also es war wirklich eine sehr klasse, also auch verständliche Inszenierung. Und auch sehr, schon auch eindrucksvoll, also das Buch geht um, ja, so Leben im Patriarchat als Frau und eben die Wut und es geht um quasi eine Mutter, die ganz am Anfang sich vom Balkon stürzt und dann halt nicht mehr da ist und weil sie quasi so völlig überlastet ist, also das Buch und auch das Theater beginnt mit der Szene, wo der Vater quasi sagt, haben wir noch Salz und dann steht sie auf und springt vom Balkon. Und es geht halt um diese massive Überlastung und das nicht gesehen werden und naja, Mental Load, Care-Arbeit, sowas alles. Mhm. Also die Themen sind aus meiner Perspektive feministische Einstiegsthemen. Nichtsdestotrotz natürlich wichtig. Und ich verstehe auch, dass ganz viele Leute, für die ist das auch ein erster Einstieg in solche Themen oder ein erster Anknüpfungspunkt oder was auch immer. Und das steigerte sich dann auch zu einer großen Wut, das Theaterstück. Also das waren alles Themen, über die muss man wütend sein. Und die machen mich auch wütend, deswegen mache ich auch meinen Job jeden Tag. Und das war natürlich für mich jetzt nichts Neues. Also es war so ein bisschen so, als würde man einem Meeresforscher so eine Einstiegsforschung, also nicht, dass ich jetzt so eine ultrafeministische Expertin bin, aber Leute, die sich einfach viel damit beschäftigen, für die war das einfach so, ja, Care-Arbeit ist nicht gleich verteilt, okay, danke, so. Nichtsdestotrotz war trotzdem gut gemacht. Aber, oh mein Gott, ich musste fast rausgehen, weil das Publikum für Thalia überraschend alt war. Also ich würde sagen, mindestens 50% der Leute waren Ü50. Und gemischt Männer, Frauen, aber schon auch viele so unsere Mütter oder vielleicht ein bisschen jünger. Es war sogar tatsächlich zufällig auch eine Mutter von einer Freundin, mit der ich da war, auch da. Und wir haben im Oberrang auf den schlechten Plätzen gesessen und um uns herum waren quasi nur junge Leute, weil die, ob wir sie kein Geld hatten. Und unten war das ein anderes Publikum. Und die Frauen haben jedes Mal gelacht, wenn es um so Care-Arbeitsthemen ging und um so andere wichtige Themen. Also das war natürlich im Theaterstück ein bisschen auch so gemacht auf so einen Lacher aus, aber es war halt gar nicht lustig. Also es waren wirklich so. Es ging dann so eine Szene, wo die dann sich so ein bisschen so hin und her den Ball zugespielt haben und da ging es irgendwie so darum, so ja, ich bin hier, also die, es springt dann eine Freundin quasi ein, um die Kinder zu versorgen von dieser toten Frau, weil der Mann halt nichts macht. Und dann hat sie irgendwann einen Streit mit ihm und sagt dann so, ja, oder hat so einen Monolog oder so und erzählt dann so, ja, würde man also wieso sind es immer Frauen, die dann einspringen, obwohl ich überhaupt keine Kinder habe und überhaupt mich mit Kindern auskenne, würde man einen Mann fragen, ob er jetzt quasi hier mal einspringt. Also würdet ihr einen Kumpel haben, der jetzt hier einspringt? Und alle waren so, und ich war so, seid ihr alle dumm? Das ist nicht zum Lachen. Wenn ihr ernsthaft keinen Mann in eurem Leben habt, der in der Lage wäre, sich um die Kinder seines toten Kumpels zu kümmern, dann, ihr seid das Problem. Eure Männer sind das Problem. Ihr sitzt im Wespennest des Patriarchats. Das ist das, worüber ich jeden Tag rede. Jeden einzelnen Tag auf Social Media predige ich. Leute, ihr seid mit Losern verheiratet, mit Losern verwandt, mit Losern am Arbeiten und ihr müsst denen das spiegeln. Ihr müsst aufhören, Männer zu koddeln und ihr müsst aufhören, über sowas zu lachen. Oh mein Gott, hat mich das aufgeregt. Es ist nicht lustig. Ich war so kurz davor reinzurufen und zu sagen, hört auf zu lachen. Nur weil es euer Leben ist. Mir ist klar, dass das ein Abwehrlachen ist. Mir ist klar, dass das ein Lachen ist, was aus Verzweiflung entsteht, weil man sich darin so gesehen fühlt. Und wenn man das nicht zulassen kann, wenn man das ernst nimmt und wenn man das zugibt, man basically vor den Scherben seines Lebens steht. Nichtsdestotrotz, oh mein Gott, es war gleichzeitig, hat mich das aufgeregt, weil die mich aufgeregt haben, weil die Leute nicht richtig zugehört haben, sondern das war halt auch nicht so ein Haha, so ein Lachen, so ein Unangenehm, das war so ein richtig herzhaftes Lachen und Kichern. So.
Ja.
Und gleichzeitig hat mich natürlich einfach auch aufgeregt, weil ich meine, das war ja auch der Sinn des Herzstücks, so die Wut, die bleibt, das hieß ja nicht umsonst so. Aber ich weiß ja auch einfach, dass so viele gleichaltrige Leute, das geht jetzt gar nicht so sehr auch um die Generation über uns, natürlich da ist vielleicht der Schnitt höher von Leuten, die über sowas lachen. Aber ich weiß ja auch, dass in unserem Alter so viele Leute in Beziehungen sind, die genau so sind und das dann so wegkichern. Oder die, wenn ich dann sage, und das war auch am Ende des Herzstücks, also es ging dann am Ende darum, dass sich so eine junge, also die eine Tochter radikalisiert sich dann quasi so und fängt dann an, Männer zu verprügeln, also Täter zu verprügeln mit so einer Mädelsgruppe sozusagen. Und einen bringen sie, glaube ich, auch um. Und ich war so, so das ist... Das sollte das Level von Wut sein, das wir haben. Und mir ist klar, dass so viele Leute das radikal... Nein, es kann nicht radikal genug sein. Also nicht unbedingt, dass wir jetzt mit körperlicher Gewalt antworten, weil ich fürchte, das wird nichts bringen. Und ich fürchte auch, dass die Gewaltspirale dann noch schlimmer zu Lasten der Frau wird. Aber nichtsdestotrotz, es gibt kein zu wütend momentan. Und das merke ich ja auch immer, wenn ich auf Social Media oder auch im Bekanntenkreis darüber spreche. Wenn ich sage, zum Beispiel... wirklich was, wo die Leute geschockt sind, wenn ich das im privaten Kreis erzähle, dass ich deine dummen Fragen nicht mehr beantworte, weil ich nicht mehr dein zweites Gehirn, ich möchte nicht dein ausgelagertes Gehirn für die Sachen, über die du keine Lust hast, nachzudenken sein.
Was für dumme Fragen?
Dann sind immer alle so, nee, also das ist der arme Lukas, nee, das ist jetzt zu viel.
Ja,
also wirklich? Man kann ja wohl mal was fragen. Nein, man kann nicht jeden Tag seine Freundin oder seine Frau bitten, Denkarbeit für einen zu übernehmen, weil man zu faul ist, für die dummen Sachen selber nachzudenken.
Das ist übrigens auch einer, also so in der Art, der Gründe, warum man teilweise annimmt, dass oder angenommen hat, dass ADHS sich bei Männern verwächst, dass halt die Partnerin und dann eben oft Frauen eben die exekutiven Funktionen übernommen haben für die Männer, die das nicht hinbekommen haben, bei ADHS.
Mhm.
Finde ich also, auch spannend.
Stell dir das mal vor, deine zwei andere Person nimmt die komplette Krankheitslast einfach ab.
Ja.
Das ist, als würdest du jemanden mit Krebs anstecken, der das dann mit sich rumträgt, weil du dich nicht um dich selber kümmerst.
Ja, und das, was du ja beschreibst, ist ja nicht Leute, die ADHS haben, sondern einfach so Männer.
Das macht mir, also, naja.
Ja, ich wollte sagen, du hast ja schon selber gesagt, das ist halt so ein Abwehrverhalten, ne? Dass sich damit nicht so zu konfrontieren und das wegzulachen, ist ganz häufiges Konzept bei uns in der Psychologie.
Ja, ich weiß. Ich will denen auch nicht einen Vorwurf, den Einzelpersonen jetzt einen Vorwurf machen, aber dieses kollektive Gelache hat mich irgendwann so sauer gemacht, weil es war nicht nur an einer Stelle, sondern es war das gesamte Theaterstück so, dass ich dachte, das bringt ja jetzt gar nichts. Ihr habt es ja gar nicht verstanden. Ihr geht ja jetzt gar nicht wütend nach Hause. Das hat mich am meisten aufgeregt.
Ja, ist die Frage, was daraus gemacht wird zu Hause. Ich glaube, nicht viel, aber...
Nicht viel, wir haben dann noch darüber gescherzt auf dem Rückweg, wie jetzt wohl die Gespräche sein werden im Auto. So, dann sagt Ulrike da, also Peter, ich finde, du könntest auch mal öfter aufräumen. Und dann sagt Peter, Ulrike, jetzt aber nicht reinsteigern, das war nur ein Theaterstück. Und dann sagt Ulrike, ja, hast du recht, da habe ich mich jetzt ein bisschen mitreißen lassen.
Ja. Wir beide haben ja auch immer die Diskussion. Ich bin ja, du wirfst mir immer vor, dass ich verkehrserzieherisch unterwegs bin und zu oft hupe. Wenn jemand irgendwas Dummes macht.
Mhm.
Aber ich bin davon überzeugt, dass ich gucke dann auch manchmal oder meistens nach, ob da eine Frau mit dem Auto sitzt oder wer auch immer. Ich hoffe einfach, dass die Leute dann anfangen, sich zu streiten. Weil dass die Frau, weil wenn man hupt, also Lichthupe, kriegt der meistens nur der Fahrer mit. Aber so eine richtige Hupe und wenn die Frau das dann, weil der Mann oft fährt, mitbekommt und dann schon sagt, ach, Jürgen, was bist du denn jetzt? Du bist ja schon wieder angehupt, immer wenn du so fährst und so. Kann ja nicht sein, du fährst immer so nah auf und du drängelst so und du machst dies und das und nimmst Vorfahrt, bla 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 und die Leute hupen immer.
Ja, aber weißt irgendwann, du, ich fürchte, die Theorie geht nicht auf, weil du hast so eine Frau, die dich dann anmotzt, aber die anderen ja nicht.
Ja, vielleicht schon, vielleicht ist es ihnen irgendwann dann auch, reicht's denen. Das ist meine Hoffnung.
Bei unserem Nachbarn.
Der steht Tropfen.
Der jetzt
auch. Ach so, ja, ja.
Wir haben neben uns da die Wohnung, das haben wir schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, die ist nicht bewohnt, sondern, also die ist schon bewohnt, aber nur, die kommen nur ganz selten. Und die teilen sich die auch so in der Familie, die Wohnung. Und ein Familienteil, so unfassbar unangenehmer Mann.
Schmierlamm.
Also ich glaube wirklich, ich habe selten in meinem Leben so einen unangenehmen Menschen gesehen. Also schon, wenn du den anguckst, hast du schon keine Lust mehr, den anzugucken. aus various reasons. Und wenn der hier ist, haben wir einfach, der war dreimal hier oder so, seit wir hier wohnen. Wir haben jedes Mal uns einfach so mit dem gebieft, also mit Anschreien einfach. Das allererste Mal, dass er herkommt, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, kam er einfach und wir teilen uns mit dem einen Parkplatz, also nicht einen Parkplatz, sondern so zwei Stellplätze nebeneinander. Und wir parken halt immer relativ weit so am Strich von ihm sozusagen, weil die sind ja nie da und sonst wird es voll eng bei uns beim Aussteigen. Und dann kam der einfach hoch im Flur und man hört das halt voll, weil unsere Türen voll dünn sind, zum Hausflur hin.
Nee, wir waren sogar im Bad und hat es unten gesagt.
Und meinte einfach so, hat uns irgendwie, also meinte irgendwie so, keine Ahnung, so, wie kann man so ein...
Was für asoziale,
ja, so Pisser, kann man so scheiße, die Pisser parken so scheiße oder so, also so richtig doll drüber. Und dann ist Lukas halt rausgegangen in den Flur und meinte so, ich habe sie gehört, so, was sollte das, so, wie reden sie denn hier eigentlich, so, sie sind nie da.
Nee, ich habe geklingelt.
Ja, genau.
Und naja, dann kam die Frau raus und dann meinte ich so, ja, ich habe gehört, wie sie da unten gerade Folgendes über uns gesagt haben, so, ich würde das ganz gern, ich würde das nicht so gern so stehen lassen, ja. So. Und dann hat sie so gesagt, nee, ich habe das nicht gesagt. Meinte, ja, das war ja auch eine männliche Stimme, vielleicht kann ich ja mit dem Mann sprechen. Und dann war sie auch schon genervt, so, oh.
Ja, und dann war sie so, dann hat man nämlich auch solche gesehen, so, oh, schon wieder, er hat ja immer Streit mit Leuten. Ja, ey, so unangenehm. So, boah. Und wir haben ihn bisher immer nur alleine gesehen, der war immer nur alleine hier. Und jetzt sind die aber ausgezogen und haben so rumgeräumt. Und jetzt war der mit seinem Sohn? Keine Ahnung. Würde vom Alter hinkommen. Sohn und noch eine andere, war das seine Frau?
Ich glaube, ja. Ich habe die nicht angeguckt.
Und der Ton war einfach exakt der gleiche, so wie er mit uns auch gesprochen hat. Wie er mit seiner Familie gesprochen hat. Mhm. Also so was Schlimmes. Ich hoffe ein bisschen, ehrlich gesagt, dass die Kinder, und vielleicht hört ihr unseren Podcast, habt ihr mich schon mal gesehen, erkannt, habt ihr dann den Podcast gehört? Falls ihr das seht, wenn ihr die Neffen oder Nichten oder so seid, könnt ihr eurem Onkel mal sagen, dass er wirklich dringend
Behandlungsbedarf hat. Nee, ich glaube, die wissen das auch. Ich glaube, die wissen das. Die sind schlau genug, die wissen das. Und die fühlen sich jetzt von unseren Aussagen hier gesehen. Und
ihr könnt ihm das auch bestätigt. Gerne vorspielen. Vier, okay, warte, ich mache euch einen 10-Sekunden-Einspieler. Hallo XY, du bist ein grauenhafter Mensch. Deine Unzufriedenheit strahlt aus jeder Pore, inklusive deiner visuellen Ausstrahlung. Niemand mag dich. Bitte geh auf ein Silent Retreat für mehrere Jahre und komm als vollkommen veränderter Mensch wieder. Danke! Könnt ihr dem jetzt vorspielen? Mega nett, ja, von mir.
Ich fand es ein bisschen zu nett. Also auch, du hast dir Hilfe angeboten.
Das ist ja Hilfe für mich. Ja, okay. Ihr könnt das auch wahlweise jedem anderen Menschen in eurem Leben vorspielen, wo ihr das jetzt auch fühlt. Macht das auf dem Lautsprecher, stellt es vor eure Nachbarswohnung. Ja,
ihr könnt uns, wenn ihr uns einen 10er PayPal, dann geigen wir Leuten die Meinung.
Ja, das könnte eine Refinanzierungsmaßnahme sein. Ja. Ich komme auch persönlich vorbei, Leute. Ich rufe auch an. Nee, anrufen mag ich nicht.
Ich kann sagen, bist du doof? Sprachnachricht.
Ich komme aber persönlich vorbei.
Persönliche Sprachnachricht, jemandem, dem ihr was zu sagen habt, machen wir. 10 €.
Okay.
Pro Minute.
Nee, ich mache auch voll, weil ich rede mich ja in Rage, können dann die Leute dich bezahlen nichts für.
Ja, aber die Rage kann man ja dann...
Meinst du, man könnte das
Rage-Level bezahlen? Wir machen 10 € pro Minute und dann gucken wir mal, wie lange wir brauchen.
Boah, ey. Naja, gut. Also, das war doch mal wieder ein schönes... Habe ich mich doch mal wieder schön von meiner besten Seite präsentiert bisher. Ich sag, dafür hören die Leute auch ein bisschen den Podcast, oder?
Die Wut, die bleibt.
Die Wut, die bleibt. Boah, ich bin nun ein kleiner Wutzwerg. Ich habe so meine Passion gefunden.
In der Wut?
Ja, also für mich gibt es ja nichts Besseres als feministische Wut. Weil ich bin ja eh ein wütender Mensch. Jetzt habe ich wenigstens ein Outlet dafür.
Ja, bitte. Ganz viel feministische Wut, damit ich das nicht abbekomme.
Digga, du hast davon so hart profitiert. Und der einzige Grund, warum wir immer noch zusammen sind und uns so doll lieben, ist, weil du ein männlicher Mann bist mit genügend Rückgrat und Selbstwert und Intelligenz, um die Wut zu verstehen, aufzunehmen und in Aktion umwandeln zu können. Du bist mein Wutgenerator, weißt du, ich füttere dich mit Wut und du kannst es zu was Gruppen umwandeln. Und to be honest, ohne meine Wut, weißt du, wahrscheinlich kennst du diese Männchen, die man so aufblasen muss, damit die vor so amerikanischen Geschäften so in der Luft rumwedeln. Mhm. Du würdest auf dem Boden liegen ohne mein. Ich bin der kleine Generator, der dir in den Arsch flustet.
Du bist ein Haufen heiße Luft.
Nee, und du wärst nämlich so ein zusammengefallenes Plastikmännchen sonst.
Das glaubst du. Das ist ja auch immer ein Streitthema. Das, was auch nie geklärt werden wird, weil du hast halt einfach viel Energie. Ich nicht so viel und zusammen sind wir stark. Aber
wir sind ein Bärchenpärchen.
Wir sind Bärchenpärchen, süß und sauer. Aber man weiß nicht, wie es wäre ohne den anderen. Dafür sind wir auch einfach viel zu lange zusammen.
Das stimmt, vielleicht wäre ich im Knast. Oder du, wegen was? Hinterziehung.
Nee, ich bin ja noch nicht selbstständig.
Aber wenn...
Abwarten. Ja, sonst noch irgendwas zu berichten aus dieser Woche?
Nö. Du bist dran mit News der Woche.
NDW. News der Woche. Die News der Woche kommt wieder aus der Psychotherapie. Heute nehmen wir hier auf, am 2. April. Das heißt, seit gestern sind die gekürzten Honorare in Kraft. Und ich glaube, so eine Woche vorher kam bei uns bei der Arbeit die Nachricht auf, dass die Dietrich-Bonhoeffer-Klinik in Alhorn zum 30. Juni schließt. Das hat für uns erstmal letzte Woche für sehr viel Arbeit gesorgt und wird auch weiterhin die nächsten Wochen noch für sehr viel Arbeit sorgen, weil die Patientinnen, die wir aufnehmen, die
eine Kosten... Du musst sagen, was das für eine Klinik ist.
Was?
Du hast nicht gesagt, was das für eine Klinik ist.
Ja, das ist eine Klinik. das ist eine Reha-Klinik für minderjährige Suchtpatienten. Und da fallen jetzt 60 Behandlungsbetten weg.
Ist das nicht die größte in Deutschland?
Ja. Ich ordne das alles gleich nochmal ein, aber... der erste Kontakt, den ich damit hatte, war halt bei der Arbeit. Das ist halt jetzt, alle, die dahin wollen, für die müssen wir einen anderen Langzeitplatz finden, weil die jetzt schon keine Patienten
mehr aufnehmen. Vielleicht kannst du in einem Satz erklären, wie Entzug normalerweise
funktioniert. Ja, genau. Normalerweise geht man in die Entgiftung. Das heißt, da entzieht man von den Drogen. Das ist zwischen 2 Wochen und 3 Wochen dauert das, bis man da von den Drogen runter ist und quasi die Werte alle auf Null sind. Oder Richtung Null gehen bei THC, wenn man viel gekifft hat, dann dauert das auch manchmal ein bisschen länger. Und danach geht man in eine Langzeittherapie. Das ist so der Weg, wo ich sagen würde, dass es die größten Erfolgschancen gibt. Manche Leute entziehen auch zu Hause und gehen dann in die Langzeit direkt, das geht auch. Aber viele schaffen das zu Hause aus Gründen eben nicht.
Und es ist ja auch manchmal richtig gefährlich.
Genau, es ist gefährlich. So bei manchen, bei Alkohol und bei Benzos zum Beispiel hat man ein sehr hohes Krampfrisiko und da, wo man auch wirklich dran versterben kann vom Entzug. Auch bei Opiaten ist das auch so. Aber
Lukas arbeitet in einem qualifizierten Entzug. Also genau. Lukas macht eigentlich gar keine Therapie, sondern er ist auch dabei. Ich finde, dass wenn man sagt, ich arbeite als Psychologe in einer Entzugsklinik, glauben die Leute, dass du dich mehrere Stunden am Tag mit den Leuten hinsetzt und denen erklärst, wieso sie keine Drogen mehr nehmen sollen. Aber
das macht sowieso keiner.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Sondern das, was du machst, ist,
die Leute in den ersten Schritten begleiten. Wir begleiten in den ersten Schritten, sorgen für eine gute Motivation in die Richtung. Und je nachdem, wie gut die drauf sind, behandeln wir auch schon und arbeiten auch therapeutisch mit denen. Darum geht es aber gar nicht, sondern es geht darum, dass wir jetzt richtig Stress haben, weil die keinen Patienten mehr aufnehmen, weil die eben dicht machen zum 30.
Wo ist denn das?
In Großen Kneten, in Alhorn. Ach, das ist so. Cool. Niedersachsen.
Ah, okay.
Ja, und ich habe ja gesagt, da machen 60 Betten, wir fallen weg. So, das klingt jetzt schon mal viel. Und wenn man jetzt nochmal in Relation setzt, es gibt in ganz Deutschland für Minderjährige 85 Betten.
Wirklich?
60 Betten fallen weg. Das heißt, wir haben danach nur noch 25 Behandlungsplätze für minderjährige Suchtpatienten.
Warum sind die weg? Also warum sind die pleite gegangen?
Weil es gibt mit der Rentenversicherung gibt es seit dem 1. Januar 2026 gibt es ein neues Vergütungssystem. Und das sieht pauschale Sätze vor für alle Reha-Einrichtungen. Das heißt, die Reha in der Dietrich-Bonhoeffer-Klinik, die noch intensiver arbeiten als wir, und wir sind auch schon eine teure Einrichtung. Und auch wir sind größtenteils, gibt es unsere Klinik auch nur wegen Querfinanzierung, weil wir andere Einrichtungen haben, die uns mittragen. Und diese Angleichung der Sätze betrifft alle Reha-Einrichtungen. Und wenn ich jetzt überlege, Minderjährige, da brauche ich Pädagogen, da brauche ich Psychologen, da brauche ich SozialtherapeutInnen, da brauche ich Ärzte. Und ich muss die wirklich bei Minderjährigen auch engmaschig begleiten. Das geht nicht anders so. Und wenn ich jetzt gucke, was mache ich in der orthopädischen Reha, da fallen andere Kosten an.
Mhm.
Und wenn ich den beiden jetzt das gleiche Geld gebe, ist es klar, dass es bei einer Klinik nicht reicht. Und das betrifft die Dietrich-Bonhoeffer-Klinik.
Das ist crazy, oder?
Ja. Und das führt auch, also die Kosten, die man da jetzt...
Wer regiert denn oder ist das eine Bundesentscheidung?
Ja.
Okay.
Ist
das eine CDU-Entscheidung?
Ich weiß nicht, von wann, also ich weiß nicht, ob die das overrulen könnten, okay, so wie bei der psychotherapeutischen Vergütung. Da könnte das Gesundheitsministerium ja auch sagen, ey, setzt euch nochmal hin, das funktioniert so nicht.
Ja.
Und scheinbar ist der Träger auch nicht in der Lage, dieses Defizit auszugleichen mit anderen Einrichtungen, die sie haben. So wie das bei uns der Fall ist, da haben wir Glück. Aber ja, wenn wir da jetzt auch wieder nachdenken, so was passiert mit Leuten, die keine vernünftige Langzeittherapie bekommen, ja, die werden vermutlich deutlich eher rückfällig und müssen erneut in eine Entzugsbehandlung und eventuell wird das Ganze chronisch. Es ergibt einfach keinen Sinn. Also jeder investierte Euro in Prävention, ja, und genau, Rehabilitation ist...
Selbst wenn so CDU-FDP-Arschlöcher kein Interesse an oder auch mittlerweile andere Parteien, an so der Gesundheit von Menschen haben, dann doch wenigstens an der Wirtschaftskraft von Menschen, oder nicht?
Ja, aber das ist zu indirekt. Also es ist, glaube ich, direkter für die mehr Arbeiten, mehr Wirtschaftskraft. Und nicht, ich muss investieren in Prävention und das rechnet sich erst in 10 Jahren.
Aber ich check halt auch nicht, so dieses ganze Burnout-Thema, das ist doch selbst in der Boomer CEO-Bubble angekommen,
ja, oder nicht? Ja, dann ist er halt zu schwach gewesen.
Ja, sind wir da nicht schon wenigstens ein bisschen drüber hinweg?
Nein, scheinbar nein. Das ist das, was wir denken, weil wir in einer Bubble leben. Ich habe vorgestern in der Mittagspause in der Klinik erzählt, dass die psychotherapeutischen Leistungen gekürzt werden. Das wusste die Klinikleitung nicht.
Wirklich?
Und unser Stationsarzt wusste das auch nicht.
Okay, das ist aber auch echt ein bisschen Arschlochfall.
Ja, weiß ich nicht.
Ja.
Nein, es war irgendwann mal ein Beitrag in der Tagesschau und ein Beitrag bei ZDF. Und sonst lief das, wenn dann überhaupt, auf den Lokalzeitungen. Und die Demos, die abgehalten wurden, hatten jetzt auch nicht 100.000 Teilnehmer, TeilnehmerInnen. Die Aufmerksamkeit ist da einfach nicht. Und in unserer Bubble ist sie hoch. Und bei Insta ist die auch hoch, aber eben auch nur in der Bubble.
Ja, pflegende Menschen sind zu nett auch.
Ja, deswegen, das ist halt Persönlichkeitsveranlagung.
Ja.
Deswegen machen solche Leute den Job.
Soll ich mal für euch auf die Straße gehen?
Ja, aber dann stehst du auch allein vom Rathaus und dann kommt da der Objektschutz von der Polizei und sagt...
Mit Leuten, Joss, weißt du, ich organisiere eine Demo.
Ja, also von 85 Behandlungsplätzen fallen 60 weg und 85 im Gegensatz zu ungefähr 200.000 suchtkranken Kindern und Jugendlichen sowieso schon nicht viel.
So krass, ne? Ja. Und die sind ja nicht... Die nehmen ja jetzt nicht nur, die kiffen ja nicht nur ein bisschen.
Nee.
Aber auf übelst harten Drogen.
Ja. Also, das.
Ja, das
ist echt. Das ist echt komplett bodenlos. Und. Keine Ahnung, vielleicht. Es gibt angeblich Bemühungen, die Klinik zu retten. Also, Petitionen, Spendenaufrufe. Und die Bundesdrogenbeauftragte hat Vermittlungsgespräche zwischen dem Träger und den Rentenversicherungen angekündigt. Aber. Die müssen die Tagessätze massiv anheben, damit das sich rechnet. Und das werden die nicht tun, nehme ich an. Und...
Ey, ein einziger reicher Mensch müsste dafür besteuert werden, dann können wir 50 Kliniken aufmachen.
Ja.
Einmal Aldi, Schwarz, Herr Rossmann-Heini.
Ja, wenn Dirk Rossmann aufhören würde, dumme Kraken, Oktopus der Titanic Bücher zu schreiben und das Geld, was er da investiert.
Ich glaube, der Großmann ist ja echt noch die.
Wahrscheinlich.
Der harmloseste und bewussteste von allen,
die. Keine Ahnung. Oben.
Doch, der ist ganz cool.
Trotzdem. Die Bucheinnahmen kann er dafür spenden. Das in Niedersachsen.
Glaube ich.
Er sitzt doch auch in Niedersachsen.
Weiß ich nicht. Hallo, Dirk Rossmann, kannst du die. Wie heißt die? Dietrich-Bonhoeffer-Klinik. Retten.
In großen Kneten.
Könnt ihr hier, also Felix, Tommy, falls ihr hier noch bis hierher weitergehört oder wenn ihr nur unsere nächste Woche klaut, dann macht doch
da. Das ist ja die nächste Woche.
Stimmt.
Könnt ihr 1:1 übernehmen. Hier könnt ihr rausschneiden. Erlaube ich euch. Die DBK in großen Kneten macht dicht. Verhindert das.
Ich sag es aber auch, schlechtes Marketing, wenn du in großen Kneten wohnst. Also sitzt. Oder gerade ein gutes. Weißt du, Knete für großen Kneten.
Die brauchen große Knete, damit es weitergeht. Also sie haben 25, haben die schon 1 Million Euro Defizit erwirtschaftet, die Armen. Und das hat der Träger noch querfinanziert. Aber
ja, jetzt jedes halt Elternteil wird wissen, wie teuer so ein Teenager ist. Ja. Plus suchtkrank.
Plus maximal Betreuung.
Ja. Naja, das übernimmt dann normalerweise die Mutti. Aber die macht das ja gerne, weißt du? Frauen sind geboren dafür. Übrigens, ich werde heute ein neues Reel aufnehmen. Dinge, für die ich meinen Mann verlassen würde, wenn er an den Mutterinstinkt glaubt. Und ich glaube, da wird ein untreuer Shitstorm drauf folgen. Ich werde euch nächste Woche ein Update geben.
Ja, ich habe, es gibt, also man muss das auch differenziert betrachten. Es gibt das, es gibt da verschiedene Aspekte zu.
Na?
Naja, es gibt schon auch die, die Veränderung im Hormon- und Neurotransmitterhaushalt bei der Frau, die einen Unterschied machen.
Aber nicht für die, dafür, wie gut geeignet du bist, dafür ein Kind zu versorgen.
Nein. Aber zum Beispiel manche Sachen durchzustehen quasi und weniger, also ich, so wie ich das verstanden habe, ist das so, dass Frauen weniger Schlaf brauchen in dieser Zeit, weil die so auf diesem Hormonschub und Neurotransmitterschub sind, um das auszuhalten. Und das hat man als Vater, hat man das nicht so, dass er, das ist da durchaus schon körperlich.
Hat man auch keine tellergroße Wunde ja, in seinem Bauchraum.
Das ist richtig.
Oder leckende Nippel.
Ich habe ja, oder ich habe ja nicht gesagt, dass das einfacher ist und dass das total nachvollziehbar ist. Oder ich habe gesagt, es gibt verschiedene Aspekte dazu. Hast du das gehört? Und jetzt hast du deine verschiedenen Aspekte genannt und ich habe meine verschiedenen Aspekte. Aber es ist nicht ein richtig und ein falsch. Musst du noch mal ein bisschen recherchieren, ne?
Weißt du, wenn ich glaube.
Zwinker.
Was war das denn?
Ja. Mein Mäuschen. Nicht so wütend sein.
Wow. Da will heute aber noch jemand mit einer Bratpfanne Bekanntschaft machen. Ich wollte sagen, weißt du, wenn ich glaube, wenn unser Podcast komplett nochmal auf ein neues Level kommt, sollten wir Kinder kriegen. Übrigens wollte ich auch eh nochmal eine neue Kinderfolge machen. Wir haben schon eine Folge dazu, ob wir Kinder wollen oder nicht. Und das hat sich ein bisschen geupdatet, das Thema. Da wollte ich nochmal eine neue Folge zu machen. Aber ich glaube, wenn wir Kinder haben, bekommen sollten, würden, weil ich glaube, da kommen dann erst so die richtig heftigen Themen zum Vorschein. Ich glaube, wir werden gut darin sein, darüber zu streiten und zu diskutieren.
Ja, also du hast halt meistens Unrecht, weil du bist durcheinander mit den Hormonen und so.
Ja, und ich bin auch eine Frau, ne? Was man da auch erwarten.
Ja.
Und dann, ich kriege auch meine Tage, Lukas. Ich bin neulich
Zyklus 30. Ich weiß, ich merke das.
Ja. Und jetzt kannst du auch ruhig mal ehrlich sein und aber hier mal ein Statement abgeben.
Was denn? Wozu?
Dazu, wie du dich fühlst, an welchen, je nachdem, welchen Zyklustag ich bin. Jetzt sei mal hier auch mal ehrlich.
Wie ich mich fühle? Mhm. Hä? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Darauf, dass deine allerliebste, deine Liebe, deine Herzchenaugen, wann sind die am größten? Jetzt. Wann würdest du mir am liebsten Liebesbriefe ohne Ende schreiben? Jetzt. Dann erklär mal, warum.
Weil du ein kleiner Feuerteufel voller Energie bist.
Sag mal, komplette Rede. Ich will jetzt auch mal Komplimente hier hören.
Was
Komplimente? Ich habe dich jetzt eine Stunde angeschrien, jetzt will ich auch mal was Nettes hören.
Du bist schon ganz rot.
Ja, weil ich ja weiß, was du normalerweise zu mir sagst an Tag, Zyklustag 27 bis 35.
Dass ich dich, dass ich, dann bist du meine kleine Feuergöttin. Dann will ich immer das, dann sag ich immer Sachen, um dich absichtlich sauer zu machen. Und dann, wenn du mir dann mit deinen kleinen Fäusten mich treten möchtest, das finde ich einfach zuckersüß. Da ist immer Energie in dir drin, weißt du? Diese andere Energie, die nur auf mich gerichtet ist.
Und sonst nicht?
Nee, sonst hast du so viel Energie in andere Richtungen. Das ist das dann so gebündelt. Das ist wie mit der Lupe in der Sonne.
Und du bist happily das kleine Blatt Papier, was da verbrennt?
Ja, ich weiß ja, dass das, woher das kommt. Weißt du, wenn du, wen du richtig liebst und richtig in deinem Herzen hast, der macht dich so sauer. Und das bin dann ja wohl ich.
Ja, Lukas,
das ist ein Liebesbeweis.
Lukas liebt es, wenn ich PMS habe. Weil, und deswegen bist du auch, deswegen liebe ich dich. Und das habe ich ja als vorhin schon gesagt, weil du keine Angst vor Frauen hast, keine Angst vor mir, vor meiner Stärke, vor meinen Meinungen, weil du willst, dass ich die authentischste, selbstsicherste Version meiner selbst bin. Du bist derjenige, der mir sagt, ich soll mehr Meinung teilen. Du bist derjenige, der mir von Anfang an gesagt hat, dass es so am meisten an mir liebst ist, wie ehrlich ich zu dir bin und wie doll du
an Tag 1 schon.
Wie doll ich dich auch zur Verantwortung ziehe und wie doll ich dich auch zwinge, deinen Scheiß zusammenzukriegen. Du bist derjenige, der mir sagt, ich will, dass du dir mehr Raum für dich nimmst. Ich will, dass du mehr zu deinen Bedürfnissen stehst. Ich will, dass du mich mehr bittest, Dinge zu übernehmen. Und du willst auch, und wenn ich PMS habe und dieser Filter fällt von nett sein und blablabla bla bla und ich einfach nur die roheste Version meiner selbst bin, dass du mich dann am meisten liebst, ist doch das Beste, was es geben kann.
Siehst du? Das ist mein Liebesbeweis an dich.
Ja, und
du willst mal so nette Worte hören für mich, aber ich kann das nicht so sagen, deswegen zeige ich das dann.
Ich will gar nicht so nette Worte. Ja, nur schon. Manchmal überhaupt Worte wären nett.
Nee, macht ja nichts. Du musst ja mein Verhalten einfach beobachten. Das ist, reicht doch aus.
Mach ich auch.
Kommen wir, Thema wütende Frauen, das passt, die perfekte Überleitung zum Thema der Woche.
Ja, richtig, da kommen wir nämlich direkt zum Grund für wütende Frauen, inkompetente Männer. Oder ist das nicht das Thema der Woche?
Ja, aber du musst, ich gucke dich an, damit du eine Pause lässt, damit wir gleich das Intro reinschneiden können. Pause.
TDW, Thema der Woche.
Jetzt Hallo, geht's weiter.
Willkommen beim Thema der Woche. Nämlich, unser Thema ist eigentlich gar kein richtiges.
Doch.
Also das, ist der, nicht so,
das ist der IKEA-Effekt.
Ja, es ist nicht der.
Weil wir, du hast gesagt, ja. Dass die. Wir haben, ich habe hab schon das Brennglas reingebracht. Du hast das Beziehungsbrennglas und das passiert nach einem IKEA drin.
Nach einem IKEA drin.
Also wir wollen. Jeder andere Möbelgeschäft auch, aber es gibt nun mal den Konzern, den Weltmarktführer, den es in jeder größeren Stadt gibt, wo. Das Brennglas auf jede Beziehung.
Wir wollen.
Gestern schon wieder beobachtet.
Echt?
Ja.
Oh, hab ich nicht mitbekommen.
Ja, da war so ein Typ. Egal. Der hat da irgendwie telefoniert. Mit seinem, ich glaube, mit seinem Kumpel. Weil irgendwann kam so eine Frau entgegengesetzt der Marschroute und war so, hat ihn dann so angeschnauzt. So, was telefonierst du denn jetzt eigentlich schon wieder? Also, und der war da auch wirklich 5, 6, 7, 8 Minuten alleine am Telefonieren in der Sasselecke. Ist da rumgefeixt und hatte eine gute Zeit. Ich dachte halt so, ja, okay, telefoniert er halt mit seinem Kumpel. So, was ist? Aber dann kam halt seine Partnerin und die war richtig angepisst. Und die war so, was? Und dann hat er sie so abgewimmelt, so, warte mal, ja. Und da war ich schon so, oh mein Gott. Die Arme. Die scheint richtig genervt gewesen zu sein, dass er da nicht mitmacht bei IKEA.
Kommt dir das bekannt vor?
Nö.
Nur sag mal, IKEA bist du wirklich meistens ganz gut dort dabei.
Ja, ich muss sagen, IKEA stresst mich, wenn es so voll ist.
Ja, wenig.
Das, genau, das stresst, deswegen, das war richtig geil gestern.
Also, wir wollten eigentlich über das Thema reden, so Beziehungsprobe-Projekt.
Ja.
Jetzt vielleicht nicht gerade ein Hausbau, sondern so vielleicht einfach so in Urlaub fahren, einen Schrank aufbauen, das Gartenhäuschen streichen, so Dinge.
Ich habe hier einen geilen Satz, der das gut zusammenpasst. Ein schwedisches Möbelhaus als ultimativer Endgegner für die Paardynamik. Warum ausgerechnet ein Billigregal zum Scheidungsgrund werden kann, liegt selten an den Schrauben, sondern an den tief sitzenden Rollenmustern und psychologischen Kurzschlüssen.
Hast du uns von Chatty schreiben lassen?
Das ist von Chatty.
Ja, das ist.
Wobei nicht von Chatty, das boykottieren wir.
Ja. Benutzt du auch Claude?
Nee.
So. Die wurden dann. Also, ich versuche das sowieso so wenig wie möglich zu benutzen, aber.
Er ist ultra schlecht für Umwelt.
Ja, und auch so grundsätzlich.
Vor allem, wenn man jetzt was googelt, dann kommt direkt eine KI-Antwort.
Ja, das finde ich auch scheiße. Aber das kann man, glaube ich, ausstellen, oder? Muss ich mal machen.
Dafür bin ich technisch nicht versiert genug.
Das stimmt allerdings, das ist keine Ausrede. Lukas kann gerade mal den Laptop anmachen.
Ich habe gar keinen.
Also, dieses Thema sich streiten bei Projekten. Ich glaube, das hat zwei. Es gibt zwei. Ich glaube, also, okay, vielleicht gibt es zwei. Ich sage, es gibt drei.
Sagen wir mal mehrere, weil wir werden uns jetzt unterhalten.
Nein, es gibt drei. Paar-Konstellationen sozusagen oder drei Situationen, in die Paare geraten, wenn sie sowas angehen. Okay. Paar-Version 1 sind Leute, die harmonisch gemeinsam an einem Strang so ein Projekt durchziehen. Beide sind involviert, beide wissen, was sie tun, beide haben Lust darauf, beide bleiben ruhig, wenn was nicht funktioniert. So.
Das gibt's nicht.
Ich sage, es gibt einen von 1 Million Paaren, die so sind. Wenn ihr so seid, müsst ihr jetzt nicht in die Kommentare schreiben. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt bestimmt auch einen Leichen im Keller. So, dann gibt's Konstellation 2. Da bekommt einer von beiden wegen irgendwas Stress und schnauzt den anderen an und dann schnauzt der andere zurück und dann schnauzt man sich gegenseitig an.
Mhm.
Zieht aber trotzdem das Projekt durch, ist auch gemeinsam am Ende stolz, nimmt sich in den Arm und sagt, haben wir gut gemacht. In die Kategorie würde ich uns einziehen. Und dann gibt's Kategorie 3. Paare, bei denen wirklich tiefste Beziehungsmuster vom Vorschein kommen. Tiefste Enttäuschung immer in den Worten mitschwingen und bei denen niemand auch anwesend sein wollen würde, wenn die in so einer Situation sind, die auch ständig in solche Situationen geraten und zwar nur dann, wenn sie so ein Projekt angehen und bei denen wirklich am Ende eine Scheidung im Raum steht, weil sie nämlich sonst nicht miteinander reden. Und ich sag, Version 3 muss zur Version 2 werden, wenn sie langfristig glücklich werden wollen. Das ist einfach mal meine These.
Ja, okay. Steil ist, also jetzt nicht besonders steil, würde ich sagen.
Nee, ich weiß.
Ja, das ist ein flacher Anstieg.
Ja, Entschuldigung. Nächstes Mal mache ich eine krasse These.
Ja, mach mal. Hau mal einen raus.
Ich sag, Frauen, die gemeinsam sowas machen, streiten nie. So, das ist meine steile These. Und sind auch besser daran. Weil Typen wollen sich immer gegenseitig zeigen, wer geiler den Schraubstock halten kann.
Ja, da werden Kompetenz und Ego clashen. Weil der männliche Mann muss ja auch handwerklich begabt sein. Und ich sage, der männliche Mann weiß, was er kann und was er nicht kann. Mhm. Und ich weiß, dass ich da nicht so begabt bin.
Richtig.
Ich bin begabt in so das sauber und ordentlich zu machen. Und du bist begabt darin, das ohne Anleitung zu machen.
Ich bin begabt in allem. Außer in Geduld und Ordnung. Aber dafür,
aber du braucht man auch. Dann, braucht man auch.
Ja, ich, also, was war eigentlich, also wir haben jetzt natürlich nicht so ein richtiges Ziel mit diesem Take oder mit dieser, mit diesem Thema. Wir
wollten das einfach ein bisschen an der Stelle.
Wir wollten das eigentlich ein bisschen normalisieren.
Mhm.
Weil, also, reden wir mal über so dieses Stress, wenn, zum Beispiel, wenn man in Urlaub fährt, so man ist am Packen, da gibt es ja auch oft.
Da gibt es ja eine bekannte Influencerin aus unserem Bekanntenkreis, die sich jedes Mal mit ihrem Verlobten jetzt verheiratet.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Also was denn Inhalt davon ist. Ich habe noch nie nachgefragt. Ist auch egal. Auf jeden Fall, wir streiten eigentlich nie, wenn wir in Urlaub fahren. Oder? Haben wir schon mal gestritten, wenn wir in Urlaub fahren?
Kann
mich dran erinnern.
Ja.
Wirklich?
Schon.
Das ist jetzt kein
typisches Muster. Beim Packen, beim Einräumen vom Camper. Wenn wir gestresst sind, wenn wir sagen, wir wollten los um 11 und es ist 11.30 Uhr und wir sind immer noch mitten im Kühlschrank befüllen, dann haben wir uns durchaus schon mal angezeigt.
Ja, aber es ist nicht so ein, wirklich würde ich nicht sagen, dass das ein Muster bei uns ist, dass das so ein Thema ist. Und ich würde sagen, das liegt daran, dass wir da extrem klar aufgeteilte Verantwortungsbereiche haben und beide die auch wirklich on point erfüllen. Und wir sind auch beide gut daran, dann das auch dann umzusetzen. Also ich glaube, manche haben auch wirklich kein Talent zum Packen und solche Geschichten.
Ja, also da würde ich sagen, machen wir auch unbewusst eine Strategie, die wir empfehlen würden, da besser miteinander klarzukommen. Und zwar hat jeder halt seinen Teilbereich. So, Thema Küche machst du eigentlich immer. So, Kühlschrank ausräumen, alles, was aus dem Kühlschrank mitgenommen werden muss, machst du. Ich bin zuständig für die Sachen in die Taschen packen und ins Auto räumen, runtertragen. Das mache ich eigentlich immer alleine. Und du machst in der Zeit die Küche zum Beispiel schick. Und das ist, glaube ich, sinnvoll.
Ja,
das ist auch bei IKEA, wenn man das dann aufbaut. Also, lass mich in Ruhe,
das wollte ich gerade sagen. Weil das, also beim Packen oder bei solchen Dingen, die man schon häufiger macht, da haben wir einfach, jeder weiß, was er kann. Und wir stören uns aber gegenseitig gar nicht. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Also wir haben auch meistens beide Kopfhörer auf. Und es fängt schon morgens an. Also ich zum Beispiel stehe meistens später auf als Lukas, auch an solchen Tagen. Und er würde jetzt nie dann sagen so, hey, du musst jetzt früher aufstehen, weil wir wollen noch um 11 losfahren oder sowas. Und wir wollen bis dahin fertig sein. Also er nervt mich dann nicht, weil er weiß, dass ich weiß, dass wir um 11 losfahren wollen. Und er weiß, dass ich schneller bin als er mit meinen Sachen. Und andersrum weiß ich auch, dass, keine Ahnung, Lukas Dinge in einer Reihenfolge macht, die ich für unlogisch halte. Aber ich weiß, ich kann mich 100% darauf verlassen, dass um 11 die Sachen im Auto sind, sodass wir damit gut losfahren können. Und deswegen lasse ich ihn komplett in Ruhe, er mich komplett in Ruhe. Wir machen beide unsere Aufgabenbereiche und ganz viele, also wir unterhalten uns auch überhaupt nicht. Das ist einfach so drei Stunden Stille.
So Ding. Deswegen vergessen wir auch, und das ist jetzt schon häufiger passiert, den Müll.
Weil dafür ist irgendwie keiner zuständig, ne?
Ja, weil normalerweise bin ich Müllbeauftragter.
Mhm.
Aber beim Losfahren bist du ja Küchenbeauftragte und der Müll gehört zur Küche. Und dann ist am Ende keiner so richtig zuständig.
Also falls ihr ein Stresspacker oder Stresslosfahrer seid, wäre mein Tipp, mal auszuprobieren, vorzubesprechen, wer was macht und sich dann gar nicht mehr zu unterhalten an dem Tag. an dem Tag ist komplett Unterhaltungsverbot, auch Kommentierverbot oder Verbesserungsverbot. Einfach, ihr macht euer Ding, ihr seid in eurem Zen-Mode und dann guckt ihr mal, wenn das nicht klappt, dann könnt ihr uns ja, dann könnt ihr sauer auf uns sein.
Dann schickt uns 10 Euro und dann kacken wir euren Partner an.
Jetzt aber Ikea, das ist ja was, weißt du, da kann man ja, jetzt, da kannst du jetzt auch nicht jede Woche.
Ja, aber es ist schon irgendwie so ein regelmäßiges Ding. Dann zieht da mal ein Pärchen zusammen und die brauchen nochmal hier ein Dings und hier ist ein
Dongs. Aber es ist schon, es passiert immer was Unvorbereitetes, weißt du, man baut dann doch das Billy wieder falsch rum auf. Was macht man dann?
Also, ja, das passiert nicht.
Na doch, aber es gibt ja durchaus wirklich die Situation, dass viele Paare sich genau dann streiten, wenn das irgendwie nicht funktioniert, was auch immer. Also wir wollten da jetzt was anschrauben und dann hält das nicht und bla. Und dann sagt man so, Mann, du solltest das doch andersrum halten. Und dann sagt er, ja, aber jetzt mag er mich doch nicht an. Nur weil, ich kann nichts dafür, das war keine Absicht so. Das ist ein typischer Streit, würde ich sagen.
Ja, dann würde ich halt einfach nochmal aufteilen vorher. Wer macht was? Was ist, was?
Ja, aber das ist, kannst du doch nicht vorhersehen.
Ja, aber dann weißt du ja wenigstens, woran es gescheitert ist, wenn jemand dann sagt, dass.
Ja, aber sag, angenommen, man rutscht einfach ab oder man konzentriert sich in dem Moment nicht richtig.
Ja, dann.
Einfach nicht die Anleitung falsch gelesen oder was weiß ich. Oder
ja, das ist ein Kardinalfehler.
Hält den Staubsauger nicht richtig. Weißt du, so, du bohrst was, ich halte den Staubsauger nicht so, wie du das gerne hättest. Und dann sagst du, halte meinen Staubsauger hier richtig hin. Weil dir tun schon die Arme weh, weißt du, oder weil du da schon eine halbe Stunde irgendwo rumbohrst, wo der Bohrer nicht reingeht. Und dann sagst du, oh Mann, mach doch mal richtig. Und dann sag ich, ja, muss ich mich doch jetzt nicht anmelden, nur weil das nicht funktioniert. So. Und da würde ich sagen, geht's vielen Paaren dann schlecht. Wenn die dann denken, so wollte ich doch nicht mit meinem Partner reden.
Ja.
Da muss was man, ist dein Tipp?
Empathie. Sagen zum Beispiel beim falsch gebohrt.
Mhm.
Und dann sagen, nicht sagen, boah, du hast dich auch nicht konzentriert oder keine Ahnung, sondern einfach sagen, also wirklich eine Scheißwand.
Machst du das so?
Ich?
Bei uns bei sowas?
Nee.
Wie machen wir das denn?
Ich sag, du hast falsch gemessen und du hast auch meistens falsch gemessen.
Und dann sag ich?
Halt dein Maul.
Richtig. Und ich sage, das ist der Kerl. Das ist der Tipp. Nämlich,
mein Tipp ist einfach, dann, also wissen, was der andere nicht kann und dann halt auch entsprechend nicht vertrauen. Und dann versuchen, in einem unaufmerksamen Moment des Partners dann nachzumessen, ob es wirklich 38 cm sind oder nicht.
Ja, und dann sehe ich das und dann sage ich, du Vollidiot, vertraust du mir nicht. Ich habe doch gesagt, ja, das ist genau 2 Finger dick breit und eine Zunge dazwischen.
Ja, und das haut halt nicht immer hin. Bei manchen Sachen ist es egal, aber wenn zum Beispiel der Fernseher gerade hängen soll, dann würde ich halt, also da...
Da habe ich mich auch gar nicht eingemischt.
Ganz genau, du wurdest ja auch ausgeladen.
Weil ich auch ausgeladen werden wollte. Ich sag nämlich, man kann bei so Projekten nicht vorhersehen, an welcher Stelle eine oder beide Personen überreizt sind. Und man muss in sowas reingehen mit dem Wissen...
Es kracht gleich.
Es kracht.
Aber man kann Vorbereitung treffen. Man kann Vorbereitung treffen. Zum Beispiel, und das hat Ikea ziemlich schlau gemacht, man ist ja schon so mal 1,5 Stunden in dem Geschäft drin. Mhm. So ein Sicherheitshotdog. Ah. Der kann schon mal die Wogen vorher glätten. Also bevor es überhaupt zu Wogen kam. Der nimmt den Wind nämlich aus den Segeln.
Mhm.
Weil Katastrophe, hungrig oder müde, anfangen aufzubauen.
Ja, also wirklich das Dümmste, also aber auch selber schuld, ist, zu Ikea zu gehen, direkt nach Hause und aufzubauen, ohne was zu essen oder eine Pause zu machen. Das ist aber auch selber wirklich mit offenen Augen.
Manchmal auch sogar vorm Ausräumen. Das ist natürlich stressig, wenn man jetzt von Milfs ein Auto gemietet hat. So heißen die doch.
Ja, ja.
Und das draußen vor der Tür steht. Im Halteverbot zum Beispiel. Oder im blinkenden
Parkmodus. Genau, aber weißt du, dass das Problem in solchen Situationen ist? So, ich kann dir das erklären.
Mhm.
Wir stehen mit unserem vollgepackten Milfs im Halteverbot. Und jetzt kommt schon jemand Hub von hinten.
Nee, das passiert ja nicht. Du darfst natürlich nicht im Weg stehen, das ist ja klar.
Ja, okay, dann aber trotzdem, du hast so einfach ein Stressgefühl.
Ja.
So, dann, ihr seid beide hungrig, beide so. Dann kommst du gerade von oben, bist schon so am Schwitzen und ich mach gerade irgendwas Dummes oder so und dann sagst du so...
Trinkst ein Latte Macchiato mit deiner Freundin.
Nee, ich mach schon was jetzt nicht falsch ist, aber was auf jeden Fall falsch in deinen Augen ist. Und dann sagst du so, jetzt nimm doch auch mal was oder so. Und dann sag ich, hey, ich hab gerade erst was genommen, bla. Dann streiten wir auf jeden Fall. So, der größte Fehler, den man jetzt machen kann,
ist sich vertragen.
Ist da Zeit und Energie darauf zu verschwenden, sich zu vertragen oder zu analysieren, warum man gerade so miteinander redet. Nein, es ist einfach eine stressige Situation und wir sind nur Menschen und wir sind alle aus der Generation, also wir sind 90er-Kinder. Ich habe emotionale Regulation nicht gelernt, außer aus einem Rolf Zukowski Lied, und das hat nicht geholfen, wenn man sonst gar nichts lernt. Und ich muss nicht in ausgerechnet dem Moment, in dem ich da 19 Cent die Minute zahle und 25 Stunden bei IKEA war und mein Partner aussieht wie so ein 15-Jähriger nach dem Sportunterricht, darüber nachdenken, warum ich gerade angepisst bin. Ich kann einfach angepisst sein. Wir müssen auch mal Gefühle einfach Gefühle sein lassen, auch wenn die miteinander interagieren. Und wenn Lukas dann sagt, beweg dich doch mal, und ich sag, du gehst mir heute so auf den Keks, und manchmal, ehrlich gesagt, sage ich auch Arschloch. Ich habe schon mal Wichser gesagt, sage ich ehrlich. Dann ist nicht der Moment, in dem man darüber reden sollte, sondern dann sagt man einfach, oh, so ein Penner. Am besten, man sagt das zu der Freundin, die daneben steht. Sagt man so, boah, manchmal geht der mir so auf die Nerven, wo ich könnte heute echt, habe ich gar keinen Bock, den mehr zu sehen. Du gehst hoch und erzählst deinem Kumpel genau das Gleiche. Sagst du, boah, die nervt mich so. Scheiß Weiber.
Ihre Tage.
So. Und dann,
würde ich sagen.
That's it, weißt du?
Weil daran liegt es meistens.
Und dann, wenn das Ding erstmal oben steht, der Milfs abgegeben ist, dann Ende. Man muss das nicht überinterpretieren. Man muss nicht darüber reden, warum man in dem Moment nicht so nett miteinander umgegangen ist. Man muss nicht 3 Wochen traurig sein, weil der Behandler mal nicht Süße gesagt hat, sondern Arschloch.
Nein, man bestellt eine Pizza und dann
ist gut. Man bestellt eine Pizza und küsst sich und ist froh, dass man das geschafft hat. Ende. Perfekt. Man muss sich nicht mit anderen Paaren vergleichen. Man muss nicht überlegen, warum sind wir so und andere so. Man muss sich auch nicht mit dem Pärchen vergleichen, was dabei ist, was dann immer sagt, ach, er meinte das doch nicht so. Du musst das doch nicht so auf die Waagschale legen. Nee, mein Gehirn legt das auf die Waagschale. Ich bin auch selber ein Arschloch manchmal. Ich bin feurig. Mein Partner ist auch feurig. Wir sind halt so. Fertig. Ende. Es ist nicht so schlimm. It's not that deep. Man kann sich auch mal streiten.
Außer es ist ein Muster. Man wird ständig von seinem Partner runtergemacht.
Ja, wenn das natürlich einseitig ist und wenn das so, du bist so dumm, du kannst gar nichts.
Ja, also wenn das auch in anderen anderes. Situationen ist.
Das ist was komplett anderes. Das meine ich natürlich. Aber wir reden ja jetzt hier über einen ganz normalen Beziehungskrach wegen so IKEA-Scheiße.
Das sind, ja.
Wirklich, es ist nicht.
Die sind ja, so ist ja meistens schon eher one-off in ein paar Monaten, dass man so eine Aktion hat.
Ja, und das ist, man kann sich streiten, wenn man in Urlaub fährt. Es ist blöd, man würde sich wünschen, dass es nicht passiert. Aber je mehr man sich da reinsteigert und je mehr man sich darüber ärgert, dass man sich ärgert, desto schlimmer wird's. Das ist mein. Noch nie hat unsere Beziehung Schaden davon genommen, dass wir uns so gezopft haben.
Ja. Und wie ihr vielleicht wisst, ich bin ja Rettungssanitäter, ausgebildeter in Krisensituationen. Feuer und Gefahr ist kein Problem für mich.
Ja, du verbrennst dich an einem Toaster manchmal.
Am Toaster?
Mhm.
Ja, der aber ich.
Heiß, heiß.
Ich habe gestern die Sicherung wieder reingemacht.
Wirklich?
Mhm. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, gibt es eine Methode, der ist 10 for 10. Und die ist genial. Besonders, wenn man im Team arbeitet. So, und ein Team geht ab einer Person los. Also auch mit sich selber kann man das machen. Noch besser ist, wenn man, das hatten wir auch schon ein paar Mal, so mit mehreren Leuten irgendwo im Ferienhaus ist und irgendeine Aktion hat. So, keine Ahnung, wir müssen jetzt einkaufen gehen oder Auto ausladen, Haus putzen oder macht, dann macht ihr einen 10 for 10. Und da nimmt man sich, und das macht man zum Beispiel während einer Reanimation, dann lässt man alles stehen und liegen, natürlich außer die Herzkompression und die Beatmung, und nimmt sich 10 Sekunden Zeit, um die nächsten 10 Minuten zu planen. Und da gibt es dann einen Teamleiter, der zum Beispiel dann sagt, so, wir machen jetzt einen 10 for 10, oder der die Verantwortung übernimmt, oder man spricht es ab, was wir uns jetzt in 10 for 10 machen, dass sich alle darauf vorbereiten können, dass man eben 10 Sekunden lang sich darauf konzentriert. Und dann bespricht man die kommenden 10 Minuten mit, was sind, also im Rettungsdienst und so, was sind die Gefahren, Komplikationen, was könnten wir noch machen, welche Diagnose haben wir, gibt es eine Differentialdiagnose. Und das Gleiche machst du dann halt zum Beispiel, wenn du mit dem Auto angekommen bist, vom Transporthafen mit IKEA, stehst da vorne vor der Tür und sagst, okay, mach jetzt 10 for 10. Was sind die nächsten Schritte, was macht Sinn? Und was könnte schief gehen, wo könnten wir uns Hilfe holen und was sind auch aus dem Rettungsdienst Rückfallebenen, was kann ich machen, wenn das erste nicht funktioniert. Das ist mein Tipp.
Das ist ein guter Tipp. Das ist auch wirklich, dann ist auch mal ohne Streit vielleicht. Aber man muss auch sagen, zum Beispiel dadurch, dass wir uns schon oft in solchen Situationen gezofft haben und es dann aber nicht so krass überinterpretiert haben, ich kenne da jetzt, also du kennst mich, ich kenne dich, und wenn du dann sagst so, Mann, fass es doch mal richtig an, dann übergehe ich das einfach. Also ich muss ja auch nicht jedes Mal, wenn ich zum Beispiel selber gerade nicht so überreizt bin, habe ich ja auch die Kapazität, das einfach zu ignorieren.
Ja.
Und dann ignoriere ich es halt. Also ich muss jetzt nicht darauf bestehen, dass du so nicht mit mir reden sollst. Es ist dir klar, dass du so normalerweise nicht mit mir redest, und mir ist es auch klar. Aber ich weiß, dass du das ja gerade nicht mit Absicht machst und dass es jetzt gerade nicht hilft. Und ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keine Lust, in einer Partnerschaft zu sein, in der ich so gezwungen, harmonisch oder sanft sein muss. Ich bin kein sanfter Mensch.
Ja, deswegen haben wir uns ja auch gefunden.
Ja, also das ist schön für Paare, die so sind, aber ich möchte mir auch nicht von Beziehungsratgebern oder von Psychologie-Podcasts oder von was auch immer Sendungen einreden lassen, dass so, ja, es ist schön, wenn man immer nett miteinander und wertschätzend miteinander umgeht, aber ich kann das nicht.
Ja, das kann man nicht immer.
Und ich will nicht immer das Gefühl haben, falsch zu sein oder ein schlechter Mensch oder sonst irgendwas. Und deswegen ist mir klar, dass nicht jeder Mensch mit mir zusammen sein könnte, aber ich will auch nicht mit jedem anderen Menschen zusammen sein.
Wir haben ja uns, mein Schatz. Wir können uns ja anbiefen, wie wir wollen. Wichtig finde ich auch immer ist, oder was auch nochmal Druck rausnimmt, ist, man sich Zeit nehmen kann.
Ja klar, das ist also aber dann so, ist ja auch einfach der Druck von vornherein nicht so hoch.
Dann hat man nicht so einen hohen Druck und
so, aber was ist jetzt mit den Paaren, mit denen dann so grundlegende Themen bei sowas hochkommen?
Ja, da sind wir natürlich in einer ganz anderen Situation.
Ja.
Da ist das natürlich dann wirklich das Brennglas und dann kommen halt nochmal die Sachen, die sowieso schon schief laufen, deutlich vermehrt hoch.
Und da ist der Tipp dann natürlich ein kompletter Gegenteil-Tipp. Also alles, was wir jetzt gesagt haben, trifft nicht auf euch zu. Wenn in euren Streits...
Nee, dann trennt euch.
...dann so Themen kommen wie... halt so zum Beispiel so Mental Load oder sowas. Oder klassisches Beispiel wäre sowas wie, ihr habt schon ein Kind oder ein Haustier oder so, um das sich euer Partner so mittel kümmert. Und ihr wart so 3 Stunden weg hier. Und ihr kommt nach Hause und euer Kind oder Hund oder irgendwer müsste was essen. Und der Partner sagt dann, lass doch jetzt den Schrank aufbauen. Sagst du so, nee. Das Kind muss essen. Und dann sagt er, ja, oder also einfach in dem Moment ist dann ja meistens schon ein Streit. Weil einen das dann so aufregt, weil man die Person, die sich um sowas kümmert, hat die ganze Zeit im Hinterkopf, fuck, wir müssen nach Hause, wir müssen noch vielleicht noch einkaufen, wir müssen noch kochen, wir müssen, morgen ist, keine Ahnung, Schulfest, dann müssen wir noch einen Kuchen verbacken.
35 Brötchen
backen. Bla, bla, bla. Und dann kommt so, ja, wir können heute noch den Gartenschuppen so. Und das ist dann ein Brennlassmoment und darüber muss man reden, auch wenn der Moment vorbei ist, gerade wenn der Moment vorbei ist, wenn man dann nämlich sich hinsetzt und sagt, hey,
no, no.
So nicht, mein Lieber. Und das würde ich auch sagen, trifft auf die Paare zu, bei denen der IKEA-Besuch so in einer telefoniert und der andere macht alles Ding ist. Weil...
Der andere telefoniert und der andere hat die Kinder im Wagen und macht den Einkauf.
Ja.
Und muss dann noch mit den Kindern kloppen, weil die alles in den Wagen packen, was wir nicht brauchen.
Weil kann ich dir sagen, was da das Problem ist bei den meisten Paaren? Ich sag, in 90% der Fälle, 99% der Fälle ist der Typ einer, der dann so vorher oder nachher oder in beiden Momenten sagt, mich interessiert das ja einfach nicht so. Weißt du, ist die Wohnung nicht so wichtig. Wir können meinetwegen auch den alten Stuhl behalten. Und da verweise ich jetzt an unsere Folge Erwartungshaltung. Das ist noch gar nicht so lange her. Und da hört ihr einfach mal ganz genau zu, Leute, die sowas sagen. Das ist kein nettes partnerschaftliches Verhalten. Vor allem, weil Frau ja selten zu IKEA rennt und da 4 Stunden durch die Samstagsmassen...
Um ihren Schminktisch neu zu bauen.
Ja, um so unnötige Dinge zu kaufen, die kein Mensch braucht. Also ich weiß, alle Klischee, Frauen kaufen Kerzen bei IKEA. Ja, erstmal, Junge, es stinkt auch bei dir, weil du stinkst aus dem Maul. Deswegen macht deine Frau Duftkerzen.
Wo kommt das denn jetzt her, Junge?
Ich hasse sowas.
Wie kommst du jetzt mit Ikea auf den Mundgeruch?
Kissen, ja, weil Mundgeruch. Hier vorne kommen so viele Kerzen.
Kissen.
Ja, warum wohl?
Um das Gesicht abzudecken. Damit man weniger atmet.
Also erstmal, weißt du so, alle wollen in eine gemütliche Wohnung kommen. Aber wer den sie gemütlich macht, ja. Der ist dann der Blöde oder was? Ist ja schon mal total bescheuert.
Ja, man muss sich nur mal die Junggesellenbuden angucken von den Jungs. Und dann später.
Ja, dann, du willst ja mit einer Frau zusammenleben. So, selbst Vögel machen ihr Nest schön, wenn die so rumpartnern. So, wieso kriegt ein Typ das denn nicht hin, da mal eine Kerze anzumachen oder das wenigstens zu tolerieren? Und es ist halt auch immer so
ein... Wenigstens auch mal unterstützen.
Ja, genau, weil es ist auch so ein verpasster partnerschaftlicher Moment, weil es macht so viel mehr Spaß, gemeinsam über sowas nachzudenken, gemeinsam seine Ideen einfließen zu lassen oder halt eine Kerze auszusuchen. Es kostet wirklich nicht so viel mentale oder emotionale Kapazität, in so einem Moment mal das Handy wegzulegen und dann meinetwegen seiner Frau hinterher zu dackeln und zu sagen, hey, wie findest du das? Hey, wie findest du dies? Wollen wir vielleicht so machen? Ich kann euch 100% versprechen, ihr kommt danach nach Hause und kriegt einen richtig nice
Belohnung.
Weil ihr eurer Partnerin das Gefühl gibt, verbringt gerne Zeit mit ihr, ihr gestaltet gerne euer gemeinsames Zuhause, eure gemeinsame Zukunft.
Was ist aber, wenn die Geschmäcker diametral...
Da muss man einen Kompromiss finden. Das finde ich jetzt auch blöd, wenn dann Frau immer sagt, ja, nur das, was ich mag.
Und was ist aber, wenn der Geschmack des Partners wirklich unter aller Kanone ist?
Muss man ein Zimmer aufteilen. Hälfte, Hälfte, oder er kriegt das Klo oder so. Man kann da ganz viele Star Wars-Figürchen aufstellen.
Okay. Also ist ja nicht gleichberechtigt dann, weißt du? Nur das Klo.
Aber auch da ist wieder Thema, wessen quasi Standard geht man mit. Wenn,
ja, das meine ich nicht.
Würde sagen, den meisten ist es auch relativ egal dann.
Ja, aber es gibt auch Leute, die haben wirklich eine starke Meinung über ihren schlechten Stil.
Ja, mein Beileid. Weiß ich auch nicht, mit so einem Partner habe ich keine Erfahrung. Das
ist Krise, ne? Ja, ich muss auch sagen, ich vertraue dir. Ich habe auch nicht so das Händchen.
Ja, aber trotzdem hockst du jetzt nicht bei Ikea in der Ecke und hängst am Handy. Weil erstmal ist das...
frech. Schlechter Empfang auch.
Stimmt nicht, das WLAN. Das ist frech und auch, ich meine, warum hast du denn eine Partnerin? Warum bist du denn mit der zusammen? Wenn du es nicht mal schaffst, einen Samstag ihr Interesse jetzt, das ist ja schon mal überhaupt der falsche Ansatz, das ist nicht ihr Interesse, sondern es kümmert sich halt einfach jemand um das gemeinsame Zuhause.
Ja, das ist ihr Interesse, wenn es jetzt, aber es sollte auch immer ein gemeinsames Interesse sein, wenn es zum Beispiel jetzt wirklich um den neuen Schminktisch geht, wo sich die Partnerin dann mal in Ruhe vielleicht und auch im schönen Umfeld, mit gutem Licht fertig machen kann.
Ja, also genau. Wieso solltest du dir als Partner denn nicht wünschen, dass deine Frau einen besonderen Ort für sich zu Hause hat, wenn sie das gerne möchte?
Ja, und der Mann hat ja die Garage.
Den Keller meinst du wohl?
Kommt drauf an.
Ja, wir müssen deine Ketten noch enger stellen, ne?
Wir haben keine Garage. Und unser Keller, weißt du auch wirklich gar nicht, wie der aussieht.
Doch, ich war vorgestern erst drin.
Vorgestern glaube ich dir nicht.
Ich habe den neu sortiert.
Das ist aber anderthalb Jahre her.
Aber ist er immer noch sortiert?
Nein.
Naja, okay, also.
Weil ich gewütet habe.
Es ist jetzt ein Ikea-Satz, nur ein Symptom oder nur ein Beispiel. Das gilt auch für alles andere auch so. Warum fällt das so vielen Männern so schwer, mit der Frau mal bummeln gehen? Weißt du, hängen die dann da so 10 Meter zurück, übelst genervt, mit den Füßen, wie alt seid ihr, 5? Aber auch andersrum dann natürlich.
Auch mal mit ins Stadion.
Ja, zum Beispiel. Oder wenn du mir deine Radfahrsache erzählst, ich mache da immer Witze drüber, aber ich höre auch viel zu und ich weiß auch viel. Ich
erzähle auch den ganzen Tag.
Das stimmt, deswegen mache ich auch
viele Witze darüber. Es ist ja auch gerade Klassiker-Saison losgegangen.
Aber ich weiß auch viel und ich nehme das auch ernst und ich freue mich auch für dich, wenn du Sachen machen kannst, die dir Freude machen. Aber ich würde behaupten, dass die meisten Partnerinnen deutlich besser in solchen Situationen dann wenigstens Interesse heucheln, als andersrum. Und wenn beide kein Interesse an Ikea haben, sondern das für beide ein To-Do ist, dann gibt es wirklich erst recht keinen Grund.
Dann gibt es Click und Collect.
Dass sie dann da mit Kind und Kegel voranschreitet, um neue Bettwäsche auszusuchen und er genervt hinterherläuft.
Vielleicht kann man da, wenn man schon so eine Idee hat, wirklich dann von zu Hause aus.
Click und Collecten? Ja sowieso. Aber das finde ich manchmal auch schwierig, wenn man sich da nicht entscheiden kann.
Ja, aber so die Basics, dass man das schon zusammen hat. Weißt du, so zu Hause mit dem Tablet am Fernseher spiegeln und gemeinsam über die Website scrollen.
Und weißt du, was ich auch glaube, was Paare auch manchmal vielleicht, jetzt nicht nur in Paaren, Leute wollen zu doll helfen oder wollen zu doll freundlich sein. Man muss auch mal im Rahmen seiner eigenen Grenzen... Also man muss seine Freundlichkeit zugunsten seiner eigenen Grenzen abstellen. Nämlich, wenn ich weiß, ich bin einfach schlecht in Aufbauen, dann, und ich weiß, das ist unfreundlich zu sagen, ich will nicht helfen, weil man macht das halt normalerweise so. Und dann helfe ich, aber ich nerv alle damit. Dann ist niemandem geholfen. Einfach auch mal ehrlich sein und sagen, du, ich bin beim Umzug eigentlich gar keine Hilfe. Ich schaffe immer nur Brötchen. Eine Kiste.
Ich schmier Brötchen.
Genau,
ich bringe Chili con Carne mit.
Oder ich komme und mache gute Musik oder so. Einfach auch mal im Rahmen seiner Möglichkeiten bleiben.
Ich hole Kaffee.
Das ist auch sowieso in ganz vielen Lebenssituationen. Zum Beispiel haben wir einen Verwandten im näheren Umfeld, der wirklich ganz schlecht im Restaurant zurechtkommt. Ganz schlecht. Überreizt. Wird unfreundlich zur Kellnerin. Mag das Essen nicht. Wie so ein 5-Jähriger, der schlecht geschlafen hat. Deswegen haben wir die Restaurantbesuche extrem minimiert. Dafür musste man ihn aber extern anleiten. Besser wäre gewesen, das freundliche, ja, ich komme mit, weil ihr wollt ja gerne essen gehen, abstellen, ehrlich sein und sagen, ich komme leider nicht so gut im Restaurant zurecht, können wir bitte zu Hause bleiben. Und dann gibt es auch keine großen Streits. Weil dann wissen alle, woran sie sind.
Oder man geht in die Restaurants, wo man weiß, was dann erwartet.
Ja, wo man dann nicht so überreizt sein muss.
Ja, das hilft auch.
Okay, gut. Wir sind fertig. Ich habe schon wieder richtig viel geredet, ne? Ich bin immer so self-conscious, aber auf der anderen Seite denke ich, ich bin ja auch unterhaltsam.
Ne, sonst würden dir nicht knapp 70.000 Leute dir folgen.
Aber vielleicht hören die auch nur dir zu.
70.000 Leute auf deinem Insta-Kanal hören
nicht
mir zu.
Nein, ich meine bei Podcast.
Ja, da haben wir auch nicht 70.000. Weil ich ziehe dich runter.
Ja, oder ich. Vielleicht rede ich zu viel. Und die Leute denken immer, Mann, kannst du ja aufhören, ja, also ich will nur Lukas glauben, lauschen.
Ja, weiß man nicht. Ist ja auch egal. Ist ja unser Podcast.
Ja, aber weißt du, da kommt immer doch die weibliche Sozialisierung doch stark durch. Ich denke mir jedes Mal, oh, du redest so viel, Vanessa.
Ich kenne es ja gar nicht anders, weißt du? Ich denke das nicht. Und ich habe ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht das gesagt habe, was ich sagen wollte.
Aber weißt du, wollte ich das mal fragen. Wir hatten ja jetzt erst vor ein paar Tagen, auch im Familienkreis, hat jemand einen kleinen Jab in meine Richtung gemacht, dass ich immer so viel reden würde.
Wirklich?
Ja, und sogar mehr als meine Mutter wurde da gesagt. Das finde ich, ehrlich gesagt, ist eine Lüge.
Das stimmt. Aber
und
du und deine Mutter redet schon sehr viel.
Ja. It's a God-given gift. Und da wollte ich mal fragen, wenn jemand so outpointet, dass ich so viel rede. Bist du dann stolz oder bist du dann peinlich berührt?
Indifferent.
Keine Gefühle.
Das ist ja eine Beschreibung.
Ja, aber denkst du, ja, ich weiß, sie redet viel. Oder denkst du so, ja, ich weiß, sie redet viel. Ich habe eine Frau mit vielen, vielen Gedanken. Ist das so was cool? Oder eher so?
Kann ich nicht bewerten. Weil ich kenn's ja nicht anders.
Und?
Naja,
also du kennst ja andere Menschen.
Ja, aber mit anderen Menschen lebe ich nicht seit 12 Jahren in einer Beziehung.
Ja, aber kannst du ja manchmal am Tisch denken, so, oh Mann, ich wünschte, ich wäre lieber mit hier Sabine von da ganz hinten zusammen.
Nee, das denke ich nicht.
Wenn wir so in einer großen Runde sitzen und du hörst so, kennst du nicht diese Meme?
Ja, ja.
So, wenn ich meine Freunde suche, dann muss ich nur gucken, wer irgendwie, keine Ahnung, was XY sagt oder was auch immer. Aber würdest du proudly im Raum rumgucken und so, that's my girl.
Ja, also, ja, schon. Also das ist ja auch was anderes. Auf Partys so weiß ich ja, dass du jetzt nicht so ultra happy bist.
Da rede ich auch nicht so viel.
Genau. Aber wenn wir zu 8 am Tisch sitzen, dann fällt das schon am Sand.
Und zu Hause zu 2?
Reden wir nicht so viel.
Stimmt, ich rede nicht so viel zu Hause, ne? Und man muss auch sagen, wenn ich dann mal nicht rede, dann ist immer direkt...
Was los?
Rede mal was. Mir ist langweilig.
Und Grundrauschen fehlt.
Bin ich ein Grundrauschen für dich? Hörst du mir nicht zu?
Doch.
Ich bin einfach nur dein...
Decker, schon wieder die Marder.
Ich bin einfach nur dein... Ich bin nur... Hörst du im Hintergrund nur... Jappa.
Hast du die Marder jetzt nicht gehört?
Mir hat noch nie sowas Gemeines jemand gesagt.
Mimi.
Ach, ist mir nicht...
Tears.
Cry. Okay, mach deine Verabschiedung.
Ja, ich sag hey da.
Schwedisch eigentlich.
Tschüss, auf Wiedersehen auf Schwedisch.